denke, beim Hören dieses Schriftwortes ist uns nochmal einiges hochgekommen von dem, was wir schon gehört haben in den letzten beiden Predigten. Und ich denke, Paulus hat in fast einmaliger Weise hier im Epheserbrief dargestellt, wie Gemeinde nach Gottes Plan, es hört sich fast zu technisch an, funktionieren soll, leben soll, gedeihen soll, wachsen soll. Wir verstehen Gemeinde oft als Feld, das von Hauptamtlichen und Mitarbeitern durch Belehrung und Seelsorge bewirtschaftet wird. Paulus aber spricht davon, dass das, was in Gemeinde an Belehrung, was an Seelsorge geschieht, was in Unterweisung geschieht, erst bzw. nur die Vorbereitung für das Eigentliche ist. Die Arbeit der Pastoren, der Gemeindeleitung, der Mitarbeitenden ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, nämlich, dass die Gläubigen, auch hier die Heiligen genannt, zugerüstet werden zum Dienst. Und von allen Gläubigen dann zusammen, gemeinsam, soll dann die Arbeit in und auch von der Gemeinde aus geschehen, indem jeder seine Gaben, seine Begabungen, seine Talente, auch seine Neigungen entdeckt und sie einsetzt, sodass die Gemeinde nicht zu einem Feld, sondern zu einer Kraft wird, die nach außen hin wirkt. Das war so der Gedanke der ersten Predigt. Letzte Woche haben wir dann darüber nachgedacht, was für Auswirkungen es hat, wenn die Gemeinde sich so gestaltet. Paulus sagt, da wo Gläubige ihre Gaben einsetzen, das, was sie von ihm geschenkt bekommen haben, nun entfalten und einsetzen, da wird erstens der Leib Christi erbaut. Das heißt, da entsteht eine Dynamik, da werden Christen befreit von einem Christsein, das beim Stillsitzen und Zuhören aufhört. Und zweitens, da geschieht Einheit des Glaubens, da werden viele Diskussionen um Einheit und viele Streitfragen nebensächlich an den Rand gedrängt, weil wir genug damit zu tun haben, miteinander voranzugehen, zusammenarbeiten. Und drittens, da gelangen wir haben es gerade auch gelesen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Man kann sich ja fast nicht überschlagen in Worten, was dieses Pleroma, diese Fülle angeht. Da wird Christsein nämlich endlich stabil, fest, nicht vom Herzen her, sondern in der Überzeugung auch der Lehre und des im Christus sein. Sodass wir nicht länger von jedem Wind einer Lehre hin und her geworfen werden. Wow, das ist echt, es macht Spaß darüber zu predigen, weil es also auch für mich ein mitreißender Text ist. Ein Text, der neue Dimensionen aufreißt und der uns dieses Modell für Gemeinde zeigt. Nun heute noch einmal dieser Bibelabschnitt, als Abschluss des Kirchenjahres sozusagen. Wird es um Tod gehen? Um Ewigkeit? Um Ewigkeit vielleicht, aber eher um das, was den Tod überwindet. Und vielleicht fragen wir uns, was soll denn jetzt von Paulus noch kommen? Wie wird Paulus diesen herausfordernden, diesen wegweisenden Bibelabschnitt abschließen? Vielleicht mit einem flammenden Appell? Und nun, Brüder und Schwestern, ihr Heiligen, nun sende ich euch. Geht hin, tut, macht, arbeitet für den Herrn, vorwärts, reißt euch zusammen, los geht's. Könnte man sich doch gut so vorstellen. Nachdem Paulus ihnen die Vision von Gemeinde vor Augen gemalt hat, sagt er, jetzt arbeitet dran, jetzt setzt das auch um, setzt diese Vision um. Nun, ich darf euch gestehen, wenn ich einer der Schreiber der Bibel gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich so umgesetzt. Paulus schließt diesen Abschnitt aber ganz anders. Eigentlich schließt er ihn gar nicht ab, sondern er eröffnet etwas. In Epheser 4, 15 und 16, da heißt es an zwei Stellen aus Epheser 15a und 16b, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Und in 16, sodass der Leib sich selbst aufbaut in der Liebe. Paulus spricht hier also von der Liebe. Timon hat es in der Einleitung schon gesagt, von den liebevollen Beziehungen auch der Gemeindeglieder untereinander. Es ist hochinteressant, wenn man beobachtet, dass überall da, wo im Neuen Testament von den Gaben, von den Geistesgaben gesprochen wird, dass immer direkt auch von der Liebe gesprochen wird, beziehungsweise geschrieben. Petrus sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, 8 und 10, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und direkt im Vers davor heißt es, vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe. Paulus spricht in Römer 12, Vers 1 und 8 von den Gnadengaben. Und direkt in Vers 9 heißt es, die Liebe aber sei ohne Falsch. Und in diesem ganz berühmten Kapitel 1. Korinther 12, und 1. Korinther 14 spricht er von den vielen Gliedern einer Gemeinde und von dem einen Leib. Und direkt dazwischen, in Kapitel 13, schreibt er das hohe Lied der Liebe. Das heißt, nahezu überall, wo das Neue Testament von diesen Gnadengaben, von den Geistesgaben spricht, nennt es im gleichen Atemzug die Liebe. Und sehen wir, für mich lässt das nur den einen Schluss zu. Das Neue Testament weiß, da wo Christen ihre Gaben erkennen, da wo Christen sich ihrer Fähigkeit bewusst werden, da besteht auch immer die Gefahr, dass sie stolz werden, dass sie aus den Augen verlieren, wofür ihre Gaben gegeben wurden, nämlich zum Dienst aneinander, zum Dienst am anderen, zum Dienst für das Reich Gottes. Und darum sagt Paulus in 1. Korinther 13 ganz deutlich, wenn ich alle möglichen, großartigen Gaben hätte und hätte keine Liebe, dann wäre ich eine scheppernde Glocke, dann wäre ich zu nichts Nütze, dann wäre ich ein Nichts. Und so wollen wir heute sehen, wie Paulus hier diesen Abschnitt der Liebe beschreibt und wie wir in Liebe einander dienen können. Es soll heute um zwei Begriffe aus den Versen 15 und 16 gehen, denen wir uns jetzt zuwenden wollen. Und der erste Gedanke ist, Christus ist das Haupt. Und wir sind die Glieder, die zu einem Leib zusammengefügt sind. Wenn wir das ernst nehmen, was hier über die Gemeinde gesagt wird, dann hat das ganz radikale Auswirkungen auf unsere Sicht von unserer Gemeinde. Wenn wir glauben, dass wir als Gemeinde, so wie wir uns jetzt hier im Moment darstellen, so wie wir heute Morgen hier zusammensitzen und so wie ihr an den Bildschirmen sitzt und auch dazugehört, von Gott zu einem Leib zusammengefügt sind, dann heißt das, ich bin nicht zufällig hier und du bist nicht zufällig hier. Das war Gottes Plan. Es hat einen Sinn, dass ich mit meinen Gaben zu dieser Zeit in dieser Gemeinde bin und hier hineingestellt bin. Und wenn wir glauben, dass wir im Moment als, und ich nenne diesen Begriff gerne, als Gemeinde Gottes, als evangelische Freikirche Querum erkennen, dass wir von Gott zusammengefügt sind, dann heißt das auch, du bist nicht zufällig hier. Es hat einen Sinn, dass du mit deinen Gaben zu dieser Zeit in diese Gemeinde gestellt bist. Und dann heißt das, Gott hat diese Zusammenstellung ganz bewusst gewählt, weil er dich und deine Gaben kennt. Und weil er weiß, dass gerade deine Gabe zu dieser Zeit in dieser Gemeinde gebraucht wird. Das gibt doch gleich eine ganz andere Sicht für unsere Gemeindezugehörigkeit, nicht wahr? Das gibt uns eine ganz neue Perspektive für das, was du und ich in dieser Gemeinde eigentlich sollen. Aber sehen wir, wenn wir glauben, dass wir als Gemeinde von Gott zu einem Leib zusammengefügt sind, dann heißt das noch etwas Drittes. auch dein Nebenmann, auch deine Sitznachbarin ist ebenso wenig zufällig hier wie du. Gott hat ihn oder sie in diese Gemeinde gestellt, weil er ihn und seine Gaben kennt und weil er weiß, dass gerade seine Gaben oder ihre Gaben zu dieser Zeit in dieser Gemeinde gebraucht werden. Und es gibt einen völlig neuen Blick auf unseren Nebenmann oder unsere Nebenfrau, nicht wahr? Die Person vor dir oder hinter dir, die ist nicht zufällig hier, sondern weil Gott ihn oder sie hierher gestellt hat. Glauben wir das? Schauen wir uns doch mal um. Wer ist denn da so? Ihr dürft den Kopf ruhig mal schwenken. Schauen, wer ist denn da? Zu deiner Linken, zu deiner Rechten. Was verbindet uns mit den Leuten, die da sitzen? Oder verbindet uns vielleicht noch gar nichts? Oder verbindet uns nur unsichtbar etwas mit denen wir hier zusammensitzen? Da sitzt vielleicht neben dir irgendein älterer Mensch, mit dem du als Jugendlicher überhaupt nicht weißt, was du mit ihm oder ihr reden sollst. Und umgekehrt, da sitzt neben dir als älteren Menschen so ein Jungspund, der fast in einer anderen Welt lebt, weil der Generationenunterschied so immens ist. Das ist äußerlich gesehen richtig, aber das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern die Bibel sagt, Gott hat euch hier zusammengefügt und es ist Gottes Wille, dass ihr beide in einer Gemeinde seid und euch mit euren Gaben dient. Da sitzt neben dir jemand, der völlig anders ist als du, einen völlig anderen Charakter hat, einen völlig anderen Beruf, in völlig anderen Lebensumständen, mit völlig anderen Interessen. Und es scheint auf dieser Erde keine zwei unterschiedlicheren Menschen zu geben als euch beide. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern die Bibel sagt, Gott hat euch hier zusammengefügt, aneinander gebunden, damit du für den anderen da bist. Da sitzt jemand neben dir, der ist völlig verschlossen. Und du glaubst, du kommst nie an ihn ran. Oder da sitzt jemand neben dir, der ist so völlig selbstsicher. Du kannst dir gar nicht vorstellen, dass du dich mal traust, mit ihr zu reden. Du scheinst Meilen weg von ihr weg zu sein. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern die Bibel sagt, Gott hat euch hier zusammengefügt. Und es ist Gottes Wille, dass ihr beide in einer Gemeinde seid, dass ihr euch umeinander bemüht, dass ihr füreinander da seid und dass ihr mit euren Gaben einander dient. Was es immer für Unterschiede zwischen uns als Gemeindeglieder noch geben mag, lasst uns das nie vergessen. Wir gehören zusammen. Wir sind zusammengefügt. Denn wir sind so, wie wir hier als Gemeinde zusammengefügt sind, gestellt sind. Ein unverwechselbarer Fingerabdruck Gottes. Und darum lasst uns einander nicht geringschätzen. Und lasst uns unsere Gemeinde nicht geringschätzen. Denn wir sind Gottes Kreation. Wir wollen uns einem zweiten Begriff zuwenden. Paulus sagt hier nicht nur, dass wir als Glieder zusammengefügt sind, sondern auch, dass ein Glied am anderen hängt. Nicht nur zusammengefügt, sondern wir hängen aneinander. Ein Gemeindeglied hängt am anderen. Was für ein schönes Bild. Wir leben in einer Zeit, in der man nicht mehr aneinander hängt. In der man unabhängig sein möchte. Wir sind ständig bemüht zu zeigen, ich komme ohne dich aus. Ich habe dich nicht nötig. Paulus sagt, ihr sollt es genau umgekehrt machen. Zeigt euch, dass ihr aneinander hängt. Zeigt einander eure Liebe. Wie mag das ganz praktisch aussehen? Wie kann man das praktisch tun? Wie können wir das hinbekommen? Wie können wir als Gemeinde einander ganz praktisch unsere Liebe demonstrieren, zeigen? Einige ganz einfache Gedanken dazu. Liebe muss ausgedrückt werden. Liebe muss beim Namen genannt werden. Stellen wir uns doch mal folgende Situation vor. Ein junger Mann in einem heiratsfähigen Alter trifft eine junge Frau in einem heiratsfähigen Alter. Sie unterhalten sich und merken, sie scheinen ganz gut miteinander auszukommen. Sie haben im anderen ein Gegenüber, jemanden, der auf sie eingeht, jemanden, der sie versteht. Was tun sie? Sie verabreden sich, sie unternehmen etwas zusammen. Und wenn sich diese Vermutung irgendwie bestätigt, verabreden sie sich öfter. Sie gehen gemeinsam essen oder ins Kino oder zur Eintracht oder was weiß ich. So geht es weiter. Sie reden viel miteinander, sie lernen einander besser kennen. Aber sehen wir diese Aktivitäten, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind ja nicht ziellos. Das Ganze läuft doch auf einen ganz bestimmten Punkt hinaus, nämlich auf den Punkt, an dem der junge Mann an einem lauen Sommerabend an einem See die Hand der jungen Frau nimmt, in ihre Augen schaut oder andersrum und sagt, ich liebe dich. Diese drei Worte verändern alles. Ob sie gesagt werden oder ob sie nicht gesagt werden, das macht den Unterschied. Wenn sie nicht gesagt werden, dann wird die Beziehung aller Wahrscheinlichkeit nach wieder auseinanderbröckeln. Aber wenn sie gesagt werden, wenn die beiden, oder sagen wir mal, wenn einer der beiden oder eine der beiden sich ein Herz fasst und diese Worte ausspricht und die dann Erwiderung finden, wird an dieser Stelle diese Beziehung ganz neu definiert. Und dann erhält an dieser Stelle die Beziehung einen ganz neuen Sinn. Liebe muss beim Namen genannt werden. Wie oft leben Menschen in einer Gemeinde nebeneinander her? Man kennt sich, man mag sich auch. Man hat vielleicht sogar Leute, mit denen man sich richtig gut versteht. Aber das Problem ist, man sagt es nicht. Man drückt es nicht aus. Man findet nicht den Mut, es in Worte zu fassen. Mal zu sagen, du, ich mag dich. Ich arbeite gern mit dir zusammen in dieser Gemeinde. Und ich bin froh, dass es dich gibt und ich freue mich, wenn ich dich morgen früh im Gottesdienst sehe. Wie viele von uns haben das nicht schon so empfunden? Haben das nicht auch oft schon so gedacht? Aber warum sagen wir es nicht mal? Warum tun wir uns nicht? Warum trauen wir uns nicht, das dem anderen einmal auszudrücken? Ich mag dich und ich freue mich, dass ich dich kenne. Ich freue mich, dass es dich gibt. Liebe muss beim Namen genannt werden. Wie oft sagen wir es nicht und leben nebeneinander her? Und wir enthalten uns einander vor, was wir uns eigentlich geben könnten. Also was Beziehungen angeht, da sind wir Deutschen ja doch ziemlich kühl. Wir denken immer, was soll ich das dem anderen denn noch sagen? Das merkt er doch. Das ist doch kindisch. Das ist doch wie bei verliebten Teens. Das muss ich doch nicht in Worte fassen. Der merkt doch, dass ich ihn mag. Die spürt doch, dass ich sie schätze. Muss ich ihm oder ihr das wirklich noch sagen? Ja, das solltest du tun. Ja, tu es. Liebe darf nie als selbstverständlich hingenommen werden. Liebe darf nie selbstverständlich als bekannt vorausgesetzt werden. Und wir sollten uns einen Ruck geben und den Mut haben, es einander auszudrücken, dass wir uns mögen. Denn das, wo das geschieht, da setzen wir ein Zeichen. Demonstrare heißt zeigen. Da setzen wir ein Zeichen, dass wir den anderen mögen. Wir wollen nämlich einander zeigen, dass wir noch lange beieinander bleiben wollen. Dass wir noch lange füreinander da sein wollen. Dass wir noch lange mit unseren Gaben einander und dem Reich Gottes dienen wollen. Und wo das entsteht, oder wo das da ist, da entsteht Vertrauen. Und das, danach sehnen wir uns, nach Orte des Vertrauens. Noch ein weiterer Gedanke. Manchmal ist es wichtig, dass wir unsere Sympathie, unsere Liebe nicht nur mit Worten ausdrücken, sondern dass wir uns Gedanken darüber machen, was es darüber hinaus noch für Möglichkeiten gibt, es auszudrücken. Wir hatten in Bergen damals in der Jugend eine Zeit, in der wir uns echt als Gruppe super verstanden haben. Und wir hatten riesen Spaß, einander in irgendeiner Art mit diesen Liebesausdrücken zu überraschen. Sei es durch einen unerwarteten Besuch, sei es durch einen Zettel, den man dem anderen in die Tasche gesteckt hat, schön, dass du heute da warst, sei es durch ein kleines Geschenk, ohne dass der andere Geburtstag haben musste. Es gibt so vielfältige Möglichkeiten, wie man dem oder der anderen seine Wertschätzung, seine Liebe ausdrücken kann. Wir waren damals wirklich einfallsreich, echt kreativ. Nun kann man natürlich sagen, ja, da, das ist in der Jugend so und ist ja alles ganz schön. Aber wenn man erwachsen ist, dann ist das schon nochmal was anderes. Da ist man doch ein wenig abgeklärter, etwas nüchterner. Da steckt man doch mehr in seinem Alltag drin, da hat man mehr Verpflichtungen. Und tatsächlich, ich merke das an mir selber. Man ist mit so vielen Dingen, mit so vielen Dingen beschäftigt. Und oft genug mit sich selber, dass diese einfachen, diese liebevollen Freundschaftsbezeugungen fast völlig verschwunden sind. Man hat Wichtigeres zu tun. Wirklich? Man hat Wichtigeres zu tun? Was ist so wichtig an einem reibungslos funktionierenden Gemeindebetrieb, in dem die Liebe fehlt? Was ist so wichtig an festen Veranstaltungsformen, in denen die Menschen unwichtig geworden sind? Was ist denn so wichtig daran, dass alles seinen geordneten Gang geht, wenn wir die Menschen aus dem Blickfeld verloren haben? Was ist so wichtig daran, mich nach hohen Erkenntnissen auszustrecken, wenn ich die Menschen, denen ich dienen sollte, aus den Augen verloren habe? Paulus sagt in 1. Korinther 13, Vers 2, wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse, und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Ich möchte von mir sagen, ich will das neu lernen. Ich will das neu lernen, Menschen meine Wertschätzung, meine Zuneigung, meine Liebe auszudrücken. Und ich möchte dich herausfordern, versuch es doch auch. Versuch es. Fang damit an. Suche Wege, zeig dem anderen, dass du ihn magst. Und wichtig ist nur eins, dass du anfängst, dass du losgehst. Und dass du nicht wartest, bis jemand zu dir kommt. Es ist deine Verantwortung, dem anderen zu zeigen, dass du ihn magst, dass du an ihm hängst, dass du nicht unabhängig bist, sondern dass du an ihm hängst. Und es ist deine Aufgabe, dafür einen schönen, geeigneten Weg zu finden. Ein letztes. Ein echtes Hängen aneinander in der Gemeinde drückt sich schließlich darin aus, dass, wie Paulus es sagt, wir uns freuen mit den Freunden und weinen mit den Weinenden, also mit den Fröhlichen. Uns freuen mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden. Echte Gemeinschaft in einer Gemeinde muss sich letztlich darin ausdrücken, dass ich bereit bin, durch alle Höhen und Tiefen zum anderen zu stehen. Und mich mal selber hinten anzustellen und mich ganz auf den anderen und seine Situation einzustellen. Lynn und Bill Heibels haben in einem ihrer ersten Bücher, in dem Buch Ins Kino gegangen und Gott getroffen, diesen Punkt beschrieben, wie bei ihnen das in der Gemeinde ganz am Anfang Wirklichkeit wurde. Und ich möchte uns drei ganz kurze Geschichten aus diesem Buch lesen. Ich taufe euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dale und Ellen haben schon ein etwas reiferes Lebensalter. Aber als sie aus diesem eisigen Wasser des Teiches wieder auftauchen, scheinen sie Kinder zu sein. Und in einem gewissen Sinn sind sie das auch. Sie wissen, dass sie vom Glauben her bloß Babys, höchstens Kleinkinder sind, aber sehr glückliche Kleinkinder. Und sie machen schon einen richtigen Wirbel. Auf dem grasbedeckten Hügel gibt es Applaus und Beifallsrufe, ein überschäumendes Freudenfest. Ihre Kleingruppenleiter lachen so sehr, dass ihnen die Tränen kommen. Ihre Töchter laufen herbei, um ihnen mit ungestümen Umarmungen zu gratulieren und warme Handtücher umzulegen. Ihre kirchendistanzierten Nachbarn sind etwas durcheinander, aber erfreut, dass sie ihre langjährigen Freunde so glücklich sehen. Es ist eine Feier, dass die himmlischen Kronleuchter wackeln. Das ist Gemeinde. Der junge Mann weint, als er die Geschichte einer Kindesmisshandlung erfährt, die das Opfer, seine Frau, 15 Jahre lang aus dem Gedächtnis verdrängt und im Unterbewusstsein mit sich herumgetragen hat. Aber nun kommen die Erinnerungen an die Oberfläche. Sie verfolgen sie, stören die Ruhe ihres Hauses und gefährden ihre Ehe. Beide, Mann und Frau, sind Leiter in der Gemeinde. Sie bekleiden verantwortungsvolle Posten in der Öffentlichkeit. Aber jetzt fühlen sie sich hilflos, erschöpft und voller Angst. Der Ehemann sitzt allein mitten im Kreis von Leuten, die Verantwortung tragen wie er. Und als er seine Geschichte zu Ende erzählt hat, da steht ein Mann auf und legt seine Hand auf die Schulter des jungen Mannes. Ein anderer fasst seinen Arm. Eine Frau hält seine Hand in ihrer. Bald ist er in einer gemeinschaftlichen Umarmung geborgen. Ruhig fangen seine Freunde an zu beten. Und fast eine Stunde lang gehen ihre Worte für ihn, seine Frau und ihre Ehe direkt in den Himmel. Das ist Gemeinde. Er ist gestorben. Die Krankenschwester spricht langsam und sanft, als ob sie so die Wahrheit in Karens Herz lindern wollte. Doch die Wahrheit schlägt ein wie eine Rakete und hinterlässt Schock und Verlassenheit. Karen fühlt sich von der Realität zurückgestoßen und in einen schmerzvollen Dämmerzustand versetzt. Dann holt sie die freundschaftliche Berührung von Anns Hand in die Wirklichkeit zurück. Jeffs feste Umarmung umgibt sie mit Stärke. Die Worte, die Jenny flüstert, erinnern sie daran, dass sie nicht allein ist. Die Tränen in Davids Augen helfen ihr, ihre eigenen Tränen zu finden. Über 2 Jahre lang haben sich Tim und Karen mit viel Zeit, Energie und Liebe um jedes einzelne Mitglied der Kleingruppe gekümmert, die sie gemeinsam leiteten. Nun kommt die Liebe zurück und lindert den schneidenden Schmerz über den Verlust ihres geliebten Mannes. Das ist Gemeinde. Spüren wir etwas davon, was es heißt, uns zu freuen mit den Fröhlichen? Und zu weinen mit den Weinenden, das ist Gemeinde. Ist das unsere Gemeinde? Wir müssen nicht perfekt sein. Überhaupt nicht. Wir müssen nicht perfekt sein, was die Liebe untereinander angeht. Ganz sicher nicht. Aber wir müssen auf dem Weg sein. Auf dem Weg zu begreifen, meine Sitznachbarin, mein Sitznachbar und ich, wir gehören zusammen. Denn Christus hat uns zusammengestellt. Wir müssen auf dem Weg sein, zu begreifen, Liebe muss beim Namen genannt werden. Ich muss es lernen, über meinen Schatten zu springen, dem anderen ausdrücken, dass ich ihn oder sie gern habe, dass ich es wundervoll finde, mit ihm oder ihr in der gleichen Gemeinde zu sein. Und wir müssen auf dem Weg sein, zu begreifen, wir sollen uns freuen mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden. Wir sollen füreinander da sein. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir wollen auf dem Weg sein, auf dem Weg der Liebe. Denn die Bibel sagt, alle Gaben, alles Arbeiten und alles Tun wird sein Ende haben. Aber die Liebe, die hört niemals auf.